Irgendwas mit Energie. Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute ist Freitag, der 4. April. Mein Name ist Christian Silus und ich begrüße heute bei mir in der Runde Stefanie Dirks. Hallo Stefanie.
Hallo.
Und Ron David Heinen. Hallo Ron.
Hallo zusammen.
So, das versammelte Stromteam ist quasi da, der Energate Messenger Redaktion. Schön, dass ihr dabei seid heute am Freitagmorgen. Stefanie, du hast uns gerade verraten, als wir über das Datum gesprochen haben, dass dein Sohn Rasmus heute Geburtstag hat. Also herzliche Glückwünsche auch von unserer Seite.
Danke.
Hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag. Aber bevor ihr ins Feiern gehen könnt, haben wir noch ein paar Themen auf dem Zettel. Stefanie, wir haben uns eigentlich diese Woche fast gar nicht gesprochen und gesehen. Du warst unterwegs bei einer Tagung, bei einer Vehicle-to-Grid-Tagung. Da kommen wir dann gleich dazu, dass du uns erstmal vielleicht auch erklärst, worum geht's da und was war da los? Bin ich schon sehr gespannt. Und ja, Ron, wir zwei beide gucken ja vor allem so auf die politische Diskussion der Woche. Da stehen nämlich die Energiewendekosten und vor allem eigentlich ja die Energiewendekosten im Strombereich auf der Agenda. Das wird unser Thema sein.
Genau, das wird auch spannend.
Super, dann starten wir doch einfach mal ganz kurz mit der politischen Woche. Die Koalitionsverhandlungen laufen jetzt in Berlin und sie laufen jetzt so, wie sich die Koalitionäre in Spee vorgenommen haben, eigentlich auch wieder mit ein bisschen mehr Verschwiegenheit. Also man hört momentan nicht viel, nachdem es ja vorher diese Papierorgie gab und aus allen 16 Arbeitsgruppen am Ende eigentlich jeder irgendwie die Papiere fast in seinem Posteingang oder auf dem Handy oder sonst wo irgendwie dann hatte und lesen konnte. Wir wissen, dass sich um das Thema Energie für die CDU jetzt Jens Spahn und für die CSU der Generalsekretär Martin Huber kümmern. Martin Huber war auch schon in der Energiearbeitsgruppe zuvor. Und Anke Rehlinger, die saarländische Ministerpräsidentin, die mir jetzt in den letzten Jahren nicht so oft aufgefallen ist bei Energiethemen, aber das ist jetzt das Dreierteam, das sich jetzt um die Weiterbearbeitung der Energiethemen kümmert. Dürfen wir gespannt sein, was dabei rumkommt. Kern bisher im Ergebnispapier der Arbeitsgruppe Klima und Energie war ja eigentlich vor allem, dass die Strompreise um 5 Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden sollen durch eine Absenkung der Netzentgelte, die über einen Bundeszuschuss gelingen soll und eine Absenkung der Stromsteuer um gut 2 Cent. Und ja, das ist eigentlich im Kern eine Umverteilung, denn das ändert jetzt erstmal eigentlich nichts an den Kosten, die da sind. Und damit hat sich die Energiebranche jetzt zusehends eigentlich beschäftigt. In dieser Woche nochmal mit einer neuen beauftragten Studie. Auch der Energieverband BDW hat sich zu Wort gemeldet, weil alleine mit einer Umverteilung ist eben im Stromsystem noch nichts gewonnen und die Kosten gehen eigentlich ja nicht runter.
Ja, genau. Also die Kosten gehen nicht runter. Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück zu diesem Arbeitspapier. Du hattest schon angedeutet, so richtig viel Handfestes steht da nicht drin. Ich hatte dann letzte Woche dann doch nochmal so einen intensiveren Blick drauf geworfen und über den Neustart der Energiewende über die Hintertür getitelt. Mit Sicherheit ein streitbarer Text, vielleicht auch eher ein Meinungstext, der meine Meinung abbildet. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Hinweise dafür, dass die künftige Koalition zumindest die Ausbauziele hinterfragt. Also das würde ich schon sagen, es wird nicht die Klimaneutralität hinterfragt 2045, sondern der Weg, wie man dahin kommt. Und das ist natürlich eng verbunden damit, dass der Hochlauf der Elektrifizierung in Deutschland noch nicht das Maß angenommen hat, wie das in vielen Prognosen ja zugesprochen wurde. Und das wirft dann so ein bisschen die Debatte auf, brauchen wir überhaupt 70 GW Offshore-Leistung, brauchen wir 215 GW Photovoltaik und so weiter. Also das sind dann die Fragen, die aufgeworfen werden. Und das war ja auch dann das, was in dieser Studie von Aurora im Auftrag von NBW diskutiert wurde. Du warst vor Ort, Was waren die Ergebnisse da?
Ja, es ist genau der Hintergrund, den du eigentlich angesprochen hast. Also es gibt verschiedene Annahmen, die eines alle gleich haben. Die gehen mit einem massiven Anstieg der Stromnachfrage aus und das tritt momentan nicht ein. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist die Industrieproduktion aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland nicht so, wie es mal prognostiziert wurde, und gleichermaßen findet auch die Elektrifizierung im Verkehrs- und im Wärmesektor eben nicht so statt. Das sind die Themen, die Elektromobilität kommt nicht so richtig in Schwung. Die Wärmepumpe ist öffentlich weitestgehend diskreditiert, findet momentan auch keinen Hochlauf statt. Die ENBW-Studie hat eigentlich zwei Szenarien aufgemacht. Das erste Szenario, mit dem die sich auch am meisten beschäftigt haben, ist eigentlich gar nicht so sehr diese Reaktion auf die aktuelle Entwicklung, sondern die haben sich das System angeguckt und haben gesagt, okay, wo könnten wir denn tatsächlich einsparen? Und die haben einen maßgeblichen Hebel gefunden, und das ist bei der Elektrolyseleistung in Deutschland. Die sagen, vielleicht sollten wir davon abrücken, bis 2045 tatsächlich 50 Gigawatt Elektrolyseleistung aufzubauen, was ein richtiger Wumms wäre. Die sagen, wir bräuchten davon deutlich weniger. Es würden auch 10 Gigawatt heimische Produktionsleistungen in Elektrolyseuren reichen, weil, das ist eigentlich das Kernargument, die sagen, Wasserstoff aus dem Ausland wird immer günstiger sein als hierzulande produzierter Wasserstoff.
Haben Sie denn auch erklärt, wo der Wasserstoff dann herkommen soll, wenn wir den importieren?
Ja, also ich sage mal, da ist die Überlegung, da gehe ich gleich nochmal vielleicht auch ein bisschen detaillierter darauf ein, die rücken auch ein Stück weit ab vom grünen Wasserstoff. Die gehen eben zum blauen Wasserstoff, der aus Norwegen kommt. Vielleicht nochmal ganz kurz die Erklärung, der grüne Wasserstoff wird im Regelfall aus erneuerbarem Strom produziert in Elektrolyseuren. Der blaue Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen. Hat also einen fossilen Ursprung. Norwegen ist da relativ stark. Die haben auch schon mehrfach signalisiert, dass sie bereit sind und in der Lage sind, blauen Wasserstoff nach Deutschland zu liefern. Und das ist eigentlich so der Ansatz. Und durchgeführt wurde die Studie von Aurora Energy Research, und der Studienleiter hat auch gesagt, also nach ihren Szenarien wird der blaue Wasserstoff aus dem Ausland nur die Hälfte von der heimischen Produktion in Elektrolyseuren kosten. Mittelfristig bis dauerhaft, also auch keine Perspektive, dass sich das irgendwie angleicht.
Das ist ja, glaube ich, auch so die Entwicklung, die man in den letzten 1,5 Jahren in vielen Studien gesehen hat, grüner Wasserstoff in Deutschland wird sehr teuer sein. Die Frage, die natürlich immer mitschwingt und die auch der BE angesprochen hat, ist natürlich die Frage, gerade unter den Eindrücken der aktuellen geopolitischen Situation, will man sich abhängig machen von einzelnen Ländern? Jetzt hast du Norwegen genannt. Wir beziehen ja auch LNG aus den USA. Das sind natürlich auch so Themen, die damit reinkommen, ne? Und das sagt der BE ganz klar. Wollen wir endlich eine autonome Energieversorgung haben, wollen unabhängig werden, dann brauchen wir Elektrolyseure. Das ist natürlich so ein Argument, was man vielleicht nicht ganz aus dem Blick verlieren sollte. Wurde dazu auch irgendwas gesagt oder war das kein Thema?
Es gab die Nachfrage vor allem nach der Klimaneutralitätswirkung von blauem Wasserstoff, weil der wird im Prinzip eigentlich ja auch mit einer Art CCS-Verfahren gewonnen, und diese Verfahren sind nie 100% klimaneutral. Das heißt, also allein schon durch die Produktion des Erdgases mit Methanemissionen entsteht Klimagas in der ganzen Kette. Auch dieser Prozess, den blauen Wasserstoff zu gewinnen, der ist eben nicht hundertprozentig klimaneutral. Das war eigentlich an der Stelle so der Kern. Was auch, glaube ich, klar ist, dass natürlich ein Land wie Norwegen, ja, Norwegen hat große Erdgasproduktion, kann aber natürlich auch nicht künftig sämtliche Bedarfe decken. Und dann sind wir eben bei Lieferländern. Gegebenenfalls irgendwann diskutiert man wieder über Russland. Diese Diskussion findet ja jetzt auch schon in Teilen der Politik, auch der deutschen Politik, wieder statt, oder eben der USA. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund der erlassenen US-Zölle merkt man ja auch, so ein richtig positiv gesinnter Partner ist das momentan nicht mehr, und dann gibt man sich in Abhängigkeiten. Da hat auch die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker von den Grünen auch direkt darauf hingewiesen am Tag, als die Studie veröffentlicht worden ist, dass man sich hier auch, naja, wieder abhängig macht und letzten Endes auch irgendwie ein Stück weit erpressbar, wenn man sich so stark an den Tropf des blauen Wasserstoffs hängt.
Jetzt sind wir natürlich wieder so ein bisschen abgedriftet, weil eigentlich wollten wir über Kosten sparen sprechen. Was sind denn da so die Zahlen, die da im Raum stehen? Ich habe diese Woche ja auch beim Europäischen Rechnungshof zugehört und die sprechen von 2 bis 2,3 Billionen Euro, die Europa allein für die Modernisierung der Stromnetze ausgeben muss. Und da Deutschland natürlich das größte europäische Land ist mit dem größten Netzausbaubedarf, wird natürlich auch ein großer Teil davon in Deutschland anfallen. Was sind da so die Zahlen, die in der Studie genannt werden?
Ja, die Studie hat natürlich mehr gerechnet als nur möglicherweise einen geringeren Netzausbau. Die haben an verschiedenen Stellen angesetzt. Also Ausgangspunkt quasi, wir brauchen weniger Elektrolyseure, die brauchen viel Strom. Und wenn wir tatsächlich von 50 GW auf 10 runtergehen würden, dann ergäbe sich im Jahr 2045 200 Terawattstunden weniger Strombedarf als in bisherigen Szenarien angenommen. Das wäre schon mal ein ganzer Batzen, weil heute liegt der Strombedarf in Deutschland bei gut 520 Terawattstunden. Ne? Die Szenarien der Übertragungsnetzbetreiber sagen momentan, würden im Jahr 2045 über 1000 bis zu 1150 Terawattstunden, wenn alles so laufen würde, wie ursprünglich mal gedacht, so auf dem Pfad sind wir heute schon nicht mehr. Und diese Studie leitet dann daraus mehrere Maßnahmen ab. Die sagen einerseits, wir bräuchten weniger Offshore-Windparks. Da sind die Planungen momentan mit 70 Gigawatt Offshore-Produktion in Nord- und Ostsee auch sehr, sehr hoch. Da gibt es Verschattungseffekte, da gibt es eine Diskussion weniger. Die haben, glaube ich, gesagt, die Zahl war, glaube ich, 20 Gigawatt weniger, 15 bis 20. Da würde sich deutlich ja schon was einsparen lassen, weil eben dann auch weniger Netzausbau nötig ist. Auch gerade da, weil sie sagen, natürlich irgendwie die Windparks, die dann am Ende noch dazukommen, die stehen halt immer weiter draußen, brauchen eine immer größere Netzanbindung. Der Strom muss gegebenenfalls auch immer weiter ins Land rein transportiert werden. Also da würde sich einiges sparen lassen. Die sagen auch, wir bräuchten weniger PV. Also die setzen also bei Offshore-Wind und bei PV setzen sie auf jeden Fall den Rotstift an. Weniger PV heißt dann auch weniger Batteriespeicher und wären dann bei weniger Offshore-Windparks vor allem weniger Netzausbau auf der Übertragungsnetzebene erforderlich wäre, würden weniger PV und Batteriespeicher würden Einsparungen im Verteilnetz bedeuten. Und stattdessen wollen sie eigentlich tatsächlich dann mehr auf Gaskraftwerke setzen.
Aber wäre denn dann die Klimawende noch zu schaffen, wenn man jetzt mehr auf Gaskraftwerke wieder setzt? Wir haben ja ein Netto-Null-Ziel.
Das ist eine total berechtigte Frage und das haben aber sowohl der ENBW-Chef Georg Stamatiopoulos als auch die Studienautoren gleich zu Beginn sehr, sehr, sehr deutlich betont. Sie haben gesagt, das sind keine Szenarien, bei denen wir von der Energiewende abrücken, sondern sie betonen, die Energiewende wird erreicht, auch mit weniger Offshore, mit weniger PV, mit weniger Speicher, mit weniger Elektrolyseuren. Allerdings eben auch nur dann, wenn das Szenario weniger Stromnachfrage eintrifft. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür. Also sagen wir mal, die schrumpfen die Energiewende im Gesamten ein bisschen. Also weniger Bedarf nach grünem Strom, also auch weniger Erzeugung, weniger Netze, weniger andere dezentrale Anlagen. Dadurch kriegen wir halt ein bisschen Geld raus. Am Ende reden die davon, dass in diesem Szenario die Energiewende 300 Milliarden Euro weniger kosten könnte.
300 Milliarden Euro weniger. Jetzt sagst du mehr Gaskraftwerke. Diese Woche haben wir noch eine andere Debatte wieder aufkommen sehen, eigentlich so der Dauerbrenner überhaupt. CDU, CSU kommen von dem Thema nicht weg. Die Debatte um das Revival der Atomkraft. Spielt das irgendeine Rolle in der Studie?
Nee.
Eigentlich hatten sich ja die Unternehmen da sehr explizit zugeäußert und es eindeutig abgelehnt. Ich weiß, du hast nachgefragt. Was war die Antwort?
Ja, ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt bei dem Termin und habe den ENBW-Chef Stamatiopoulos nochmal danach gefragt. Hintergrund ist, Wir haben es ja schon in dem Ergebnispapier der verhandelnden möglichen Koalitionäre gelesen. Es war ja vorher auch schon bekannt, die Unionsseite spricht sich sehr stark für eine Wiederinbetriebnahme der deutschen Kernkraftwerke aus. Zuletzt ging die Diskussion vor allem um die zuletzt 3 abgeschalteten, also im April 2023 abgeschalteten Kernkraftwerke. Jetzt kam ein Papier raus, da geht der Blick noch ein bisschen weiter. Da wären auch noch die Kernkraftwerke in Grohnde, Brockdorf, Gundremmingen drin, die Ende 2021 abgeschaltet worden sind. Das ist jetzt schon über 3 Jahre her. Ja, die sagen nicht nur, wir wollen das nochmal prüfen, weil die spüren auch den Widerstand der Konzerne. Die sagen, da sind wir nicht dabei, und die bringen sogar eine staatliche Betreibergesellschaft dann gegebenenfalls ins Gespräch. Ich habe den ENBW-Chef darauf angesprochen, und sein Statement, was er sofort gesagt hat, war: Ich lese und staune. Also er ist sehr verwundert eigentlich über diese Debatte, weil die ehemaligen Betreiber der Kernkraftwerke haben jetzt, glaube ich, wirklich mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass der Rückbau technisch auch schon so weit ist, dass eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme schlichtweg nicht möglich ist. Also Stamatiopoulos hat gesagt, das letzte der deutschen Kernkraftwerke, das vom Netz gegangen ist, war das ENBW-Kernkraftwerk Neckarwestheim 2. Er hat gesagt, wir bräuchten also aus technischer Sicht mindestens 5 bis 7 Jahre, um die Anlage wieder einsatzfähig zu machen. Das ist allein aus technischer Sicht schon eine deutliche Ansage, und die Betreiber haben ja auch auf die wirtschaftliche Komponente hingewiesen. Die haben gesagt, das würde sehr, sehr viel Geld kosten. Wir haben auch einfach das Problem, das Personal ist jetzt auch nicht mehr da. Die Genehmigungen zum Betrieb der Anlagen sind abgelaufen. Es bräuchte eigentlich komplett neue Genehmigungsverfahren. Und dahinter schwingt auch so ein bisschen mit, dass die Betreiber auch einfach kein Interesse mehr haben. Also der E.ON-Chef Leonhard Birnbaum hat auch gesagt, er hat keine Lust mehr auf weitere Verzögerungen. Der ist echt genervt von der Debatte, kann man eigentlich sagen. Weil Kernkraftwerke, die haben ja auch eine bestimmte Fahrweise, Betriebsweise, die laufen durch. Immer. Und mit immer mehr erneuerbaren Energien sinken halt auch die Großhandelspreise in vielen, vielen Stunden des Jahres immer weiter ab. Das heißt, für die Konzerne besteht wenig Anreiz eigentlich darin, diese Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen, weil die würden oft laufen, wenn sie damit eigentlich gar kein Geld verdienen. Die würden an manchen Stellen wahrscheinlich gutes Geld verdienen, eben dann, wenn die Erneuerbaren nicht da sind. Aber tendenziell geht es ja im Markt eher auch in die Richtung, dass durch viel Erneuerbare auch die Großhandelspreise tendenziell eher nach unten gehen. Und das macht den Betreibern einfach keinen Spaß. Die winken ab, aber die Union will es bisher nicht hören.
Ja, ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, das Atomthema wird uns weiter beschäftigen, weil die Union da so dran hängt. Aber ich würde vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt so das Thema bei der ENBW-Studie war. Also weniger Offshore, weniger Elektrolyseure, weniger PV, weniger Speicher, dafür mehr Gaskraftwerke, richtig?
Genau.
Und kein Atom. Das haben wir jetzt auch nochmal klar dargestellt.
Und kein Atom. Und ich sag mal, das deckt sich ja auch ein Stück weit mit anderen Studien, die jetzt zuletzt erschienen sind. Boston Consulting Group zusammen mit dem BDI, die vor allem Richtung Netzausbau geguckt haben. Da hatten sich davor auch die Übertragungsnetzbetreiber schon dazu gemeldet. RWE und E.ON-Chefs haben sich in einem Interview in der FAZ auch entsprechend geäußert. Der BDW, du hast es eingangs auch angesprochen, hat das jetzt diese Woche nochmal mit einem Statement bestärkt, der auch sagt, naja, beim Offshore-Ausbau, beim Netzausbau, da ließe sich was einsparen. Der BDW bringt nochmal die Komponente Bürokratieabbau noch mit rein. Und du hast ja den Rechnungshof, den europäischen, vorhin auch angesprochen. Die gucken eigentlich dann nochmal auf eine weitere Komponente, die sagen, naja, mit mehr Flexibilisierung und Digitalisierung würde sich auch nochmal viel Geld einsparen lassen.
Genau, da wären wir beim Thema Smart Meter Rollout, und da ist Deutschland wirklich katastrophal schlecht aufgestellt, im europaweiten Vergleich auf dem drittletzten Platz. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Länder noch dahinter lagen, aber noch immer bei 1% der Rollout, und naja, so funktioniert dann Digitalisierung und Flexibilisierung nicht, und das sind natürlich auch Kostenfaktoren, um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Also der Rollout ist Voraussetzung, und ich glaube, da muss was passieren, und jetzt mache ich hier nochmal Nebenschauplatz auf. Auch da hat sich diese Woche ja nochmal ein bisschen was getan. Also da kamen ja auch Stimmen von den wettbewerblichen Messstellenbetreibern, die gesagt haben, der Wettbewerb mit den gewerblichen Messstellenbetreibern könnte unfair werden. Also auch da ist ganz viel in dem Thema drin. Und ja, wir haben so Dauerbaustellen, glaube ich, die irgendwie nacheinander abgearbeitet werden müssen.
Ja, aber es ist ja, wir merken ja, es liegen Vorschläge auf dem Tisch und trotzdem haben wir jetzt eigentlich eine politische Diskussion, die zumindest öffentlich ausgetragen wird, eben über die Rolle der Kernkraftwerke. Und vielleicht da nochmal so eine kurze Ergänzung. Ich war gestern Abend privat unterwegs mit zwei Freunden und ja, da klappern wir natürlich immer alle Themen, die es so gibt, irgendwie mal so durch, reden auch über Politik und tatsächlich gestern auch über ein Energiethema. Und es war eben genau dieses Kernkraftthema. Und hat einer meiner Freunde dann auch gesagt, Mensch, warum setzt sich nicht einer dieser Konzernchefs mal ins Fernsehen, zu Lanz oder wo auch immer hin, und sagt, liebe Leute von der Union, vergesst es, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, da ist nichts mehr zu holen, weil das ist eigentlich ja, glaube ich, der realistische Punkt. Ein guter Vorschlag, wie ich finde. Also an der Stelle mal Grüße an Philipp und Sven, denen ich über das Thema gesprochen habe. Und im Kern, glaube ich, ganz ehrlich, der Union geht es gar nicht wirklich so sehr um ein energiewirtschaftliches Thema. Es ist ein politisches Thema, es ist von der AfD getrieben und sie wollen darauf reagieren.
Ja, also das ist eine Sache, die ich mich frage. Warum, also hängt die CDU wirklich da dran? Also hast du ja gerade schon beantwortet, eher nicht. Aber da muss man sich ja fragen, sieht man wirklich in der Bevölkerung so eine große Zustimmung zur Kernkraft? Also ich habe jetzt länger keine Umfrage mehr gelesen, aber frühere Umfragen, da schnitt die Kernenergie eigentlich immer relativ schlecht ab in der Bevölkerung. Deshalb verstehe ich das gar nicht.
Das Thema ist natürlich nochmal mit aufgekommen, weil wir ja am Ende der Energiekrise waren und die letzten drei Kernkraftwerke ja dann im April 2023 abgeschaltet wurden, wo man heute eigentlich sagen kann, das war auch eigentlich der Endpunkt der Energiekrise. Trotzdem haben wir natürlich hohe Strompreise und es gibt schon immer noch Vertreter, die sagen, das war ein Fehler, also sowohl aus der Politik, die FDP war da ja ganz massiv dabei, die Union hat das eigentlich auch fortwährend kritisiert und es gibt auch Industriestimmen, die sagen, naja, also mit den Kernkraftwerken hätten wir vielleicht jetzt ein bisschen niedrigere Strompreise. Der Effekt tatsächlich des Kernenergieausstiegs war marginal auf die Preise. Wir haben also zuletzt zumindest jetzt bei den letzten drei Kernkraftwerken ging es um 4 Gigawatt Leistung, die aus dem Stromnetz gegangen sind. Allein 2024 sind 16 Gigawatt PV neu entstanden. Lässt sich natürlich nicht vergleichen, ist klar. Ne? Also PV liefert eben nur dann, wenn die Sonne scheint, die Kernkraftwerke durchgängig. Aber ja, es ist, glaube ich, eine Debatte, wir verfolgen es gespannt. Mal gucken. Also mittlerweile so hartnäckig, wie die Union daran festhält, glaube ich, dass da was drinstehen wird. Georg Stamatiopoulos von ENBW hat auch gesagt, natürlich kann man irgendwie auch auf neuere Technologien gucken, aber bitte erspart uns jetzt diese Diskussion um die Wiederinbetriebnahme. Wir können in 10 Jahren vielleicht irgendwann mal über Small Modular Reactors reden oder irgendwann ein noch größeres Zeitfenster, vielleicht über Fusionsreaktoren, aber vielleicht dieses Thema mal weg. Und ich glaube, dann setzen wir jetzt für heute auch erstmal auf dieses Thema einen Punkt. Und bevor wir jetzt zu deinem Thema kommen, Stefanie, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache, nämlich auf eine Veranstaltung von Energate, die Ende April stattfindet. Das Energate Forum, das nächste in Essen. Schwerpunkt der Veranstaltung ist die Klimatransformation der Industrie. Da sind wir bei der Industrie. Vielleicht geht es da auch um Kernkraft, aber eher weniger. Zumindest haben wir das bisher nicht auf der Agenda. Wir wollen eher darüber diskutieren, welche Lösungen es für die grüne Energieversorgung der Industrie gibt, wie sich die Energiemärkte weiterentwickeln könnten, wie es mit dem Wasserstoffhochlauf weitergeht. Und darüber wollen wir am 29. April beim Energate Forum Industry Meets Energy in Essen diskutieren mit hochrangigen Expertinnen und Experten aus der Industrie, aus der Energiewirtschaft, aus der Wissenschaft. Und ja, Hörerinnen und Hörer des Energate Podcasts haben die Möglichkeit, sich einen 20%igen Rabatt auf die Veranstaltung, auf den Ticketpreis zu sichern. Und die Details dazu stellen wir in die Shownotes. So, und Stefanie, jetzt kommen wir endlich zu dir und deinem spannenden Thema, eigentlich immer noch irgendwie so ein bisschen ein Randthema, nämlich Vehicle to Grid. Du warst auf einer Tagung in Aachen, wo du auch zu Hause bist, hast da ganz viel Stimmungen eingesammelt. Nimm uns doch zum Eingang erstmal mit Vehicle to Grid. Worum geht's da überhaupt?
Ja, also Vehicle to Grid ist ein Teil der Bidirektionalität von Fahrzeugen. Das heißt, Autos sollen nicht nur, also Elektroautos sollen nicht nur Strom laden können, sondern auch wieder abgeben können. Die Idee dahinter ist, wir haben ja jetzt dadurch, dass wir viel Windstrom und viel PV im Netz haben, manchmal so Zeiten, wo der Strom unheimlich günstig ist, wo wir eigentlich auch zu viel Strom im Netz haben. Und in diesen Zeiten sollen Elektroautos laden. Das tun sie heute zum Teil auch schon. Das ist dann aber noch kein, das ist dann erstmal so ein gesteuerter Ladevorgang. Man sagt, okay, da nutzen wir die günstigen Preise aus. Beim bidirektionalen Laden kommt aber noch dazu, dass in Zeiten, wo halt wenig Strom im Netz ist, dass dann die Autobatterien auch ausspeichern sollen. Das ist vor allen Dingen im Winter, in den Abendstunden, morgens früh der Zeit, wo Strom zum Teil extrem teuer ist, selbst wenn es tagsüber eigentlich recht preisgünstig ist. Und so sollen dann zum einen die Netze entlastet werden, die Autofahrenden sollen dann aber auch das Goodie dabei haben, dass sie dadurch Geld einnehmen können. Also einnehmen, weil sie dann zu diesen Zeiten ausspeichern. Und gleichzeitig halt aber günstig Strom laden in Zeiten, wo viel Strom vorhanden ist.
Ja, ich habe mir das im Vorfeld jetzt der heutigen Aufzeichnung auch nochmal angeguckt, weil ich bin ja Elektroautofahrer. Ich habe für mein Fahrzeug mal geprüft, wäre mein Auto überhaupt dazu in der Lage. So wie ich das gesehen habe, ist es das noch nicht. Aber der Gedanke dahinter ist ja eigentlich, ich glaube, wir haben in Deutschland irgendwie so rund 40 Millionen Fahrzeuge, die irgendwo auf den Straßen viel rumstehen, teilweise natürlich auch fahren, aber wenn die alle elektrisch wären und diese Batterien, die in den Fahrzeugen verbaut sind, alle irgendwie als Stromspeicher genutzt werden könnten, wäre das ja ein riesiges Asset eigentlich. Aber so weit sind wir noch nicht und die Fahrzeuge können das ja eigentlich auch noch nicht so richtig, oder doch?
Ja, also sie können das noch nicht so richtig, fasst es ganz gut zusammen. Es gibt einige Fahrzeuge, die darauf vorbereitet sind. Da braucht es wohl hauptsächlich ein Software-Update. Mehr Fahrzeuge können heute schon, was man Vehicle to Home nennt. Das heißt, man verbindet die jetzt nicht mit dem allgemeinen Stromnetz, sondern mit seinem Energiemanagementsystem zu Hause. Dadurch kann man auch Geld einsparen. Also es wurde gedacht, das ist doppelt so viel Ersparnis wie beim direktionalen Laden, wo man halt nur die Stromspitzen ausnutzt, um zu laden und da günstig Strom zu beziehen. Gerade von deutscher Seite, obwohl ja Deutschland eigentlich so die Autobauernation schlechthin war in früheren Jahren, gibt es aber noch relativ wenig Modelle. Da war auch eine Dame vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Und nachdem der VDA, also dieser Verband, kürzlich erst gegen die Ladesäulenbetreiber geschossen hat, es wären ja viel zu wenig Lademöglichkeiten da und außerdem wäre das öffentliche Laden viel zu teuer, haben die jetzt noch eins draufgesetzt und gesagt, so ja, erst müssten ja die Ladestromtarife kommen, die auch dieses bidirektionale Laden incentivieren. Und dann würde die Automobilindustrie auch die Autos bauen. Ob das so geschickt ist, immer nur auf andere zu zeigen, sei mal dahingestellt.
Ja, zumal diese Debatte ehrlicherweise auch nicht verfängt. Also das kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Gut, ich wohne in Berlin, das ist natürlich eine große Stadt, aber es mangelt nicht an Ladesäulen bisher. Also im Gegenteil, mir tut das oftmals auch irgendwie ein bisschen weh, wenn ich diese vielen leeren Ladesäulen sehe. Wir berichten ja tagtäglich über die Aktivitäten der Energiebranche und es ist nun mal die Energiewirtschaft, die größtenteils weil es eben diese Ladesäulen jetzt auch im Land schon verbaut hat. Und es gibt wirklich viele davon. Es mag Regionen geben, ist uns auch schon mal passiert. An der Ostsee, da musste ich auch ein bisschen rumsuchen und dann gibt es irgendwie nur Ladesäulen, wo die Elektronen nur so langsam rauströpfeln. Es gibt sicherlich auch noch Punkte, wo das besser ist, aber man muss nochmal gucken, ganz, ganz viele Supermärkte, die mittlerweile die Lademöglichkeiten anbieten, eigentlich da, es ist nicht der Mangel. Es gibt vielleicht mal Engpässe in den Ferienzeiten, wenn man direkt an der Autobahn vielleicht irgendwo tanken will und da sind schon 10 Elektroautos. Aber also ich glaube, das Bottleneck ist nicht mehr die Ladeinfrastruktur.
Was ein Bottleneck sein könnte, was gerne mal so dargestellt wird, ist, dass die Batterien der Autos beim bidirektionalen Laden darunter leiden. Wie ist da der aktuelle Stand, Stefanie? Gibt es da irgendwelche Informationen? Ich habe da durchaus Widersprüchliches gehört.
Ja, also es gab ja mal eine oder mehrere Studien, die gesagt haben, also bidirektionales Laden ist sogar gut für die Batterie. Also die Teilnehmenden auf der Tagung sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass doch das die Alterung beschleunigt. Ein Sprecher hat auch gesagt, naja, so ein Auto ist ja erstmal zum Fahren gebaut und nicht um als Stromspeicher zu dienen. Und es kommt halt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, auch wie man testet. Also man kann diese Tests ja im Labor durchführen oder tatsächlich dann in der Praxis. Da war auch ein Sprecher, der gezeigt hat, ja, wir haben das jetzt tatsächlich in der Praxis gemacht. Dann kommen da auch so Faktoren mit rein wie Temperaturschwankungen, die man im Labor üblicherweise nicht so hat, die man aber zu Hause, wenn man sein Auto lädt, natürlich schon hat. Und der hat es mal verglichen und hat gesagt, jetzt in Verbindung mit so einem Heimenergiemanagementsystem, da ist die Alterungsrate um 17% gestiegen durch das bidirektionale Ein- und Ausladen. Und das ist natürlich richtig viel. Gut, er hat das jetzt nicht so exzessiv ausgetestet, sondern wohl hauptsächlich mit einem Batterietyp, also mit einem Fahrzeugtyp. Aber es ist wohl schon davon auszugehen, dass die Batterien darunter tendenziell leiden, wobei man da auch was wieder was machen kann. Also jetzt hat ein deutscher Hersteller hat das wohl begrenzt, dass er jetzt sagt, okay, nur noch in einer bestimmten Ladezustand darf man dann auch wirklich ausspeichern, weil es da nicht so kritisch ist, für die Batterien ein- und auszuspeichern. Und man kann natürlich auch die Ladezyklen pro Tag begrenzen. Das macht auch sehr viel aus.
Ja, das ist interessant, weil tatsächlich ja die Hersteller auch auf ihre Batterien eine Gewährleistung geben, die sich teilweise eben auch an einer bestimmten Anzahl an Ladezyklen orientiert. Beim bidirektionalen Laden würden sich ja automatisch einfach mehr Ladezyklen ergeben, wenn man ein- und ausspeist. Das ist also ein Problem, das besteht, das sich aber vielleicht auch irgendwie ein Stück weit lösen lässt. Aber es gibt ja auch so ein paar regulatorische Hürden noch, weil momentan ist ja quasi dann auch der Nachteil, wenn ich mein Auto zweimal lade, weil ich zwischendurch einmal ausgespeichert habe, zahle ich dann auch oft doppelte Gebühren, also vor allem zum Beispiel die Netzentgelte. Das ist sozusagen so eine wirtschaftliche Hürde, die da dran hängt.
Ja, genau. Und das wurde auch auf der Tagung scharf kritisiert, dass man zwar dann vielleicht auf der einen Seite den Strom billig einkaufen und teuer verkaufen kann, dass man aber immer doppelt diese Netznutzungsentgelte bezahlt.
Also ein Stück weit irgendwie absurd müsste man ran, aber auch ein Problem, das sich ja lösen lässt. Also da muss man nur einmal eine Gesetzesnovelle aufschreiben und dann könnte man das wahrscheinlich beheben. Klar, okay, wir stehen ja auch ganz am Anfang ja tatsächlich dieser Diskussion, weil viele Fahrzeuge es ja noch nicht so richtig können, aber du hast es auch eingangs gesagt, also das ließe sich auch bei bestehenden Fahrzeugen ja wahrscheinlich auch nachträglich einfach ermöglichen, weil die Autos kriegen ja sowieso ständig irgendwelche Software-Updates, dann könnte man das quasi aufspielen, dass sie dazu auch fähig sind.
Ja, genau. Wobei das betrifft die DC-Ladefähigkeit. AC ist wohl nochmal eine andere Sache. Da sind die meisten Autos nicht drauf ausgelegt. Da müsste man auch nochmal dann hardwaretechnisch wohl nachrüsten. Bei den Ladesäulenbetreibern sieht es wohl so ein bisschen anders aus. Für die ist es wohl schwieriger, DC-Ladesäulen zu produzieren. Aber da müssen sie sich halt dann anpassen.
Okay, da sind natürlich auch die deutlich teureren, die deutlich mehr Wumms haben, wo das Laden dann auch tatsächlich deutlich schneller irgendwie vonstatten geht. Aber ja, ein spannendes Thema. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Interessante Einblicke. ist definitiv ein Zukunftsthema, über das wir aber sicherlich in den nächsten, naja, wahrscheinlich auch Jahren immer mal wieder reden werden, weil das Potenzial tatsächlich ist eben groß, wenn denn die Elektromobilität zum Fliegen kommt. Wir gehen mal davon aus und dann entwickelt sich vielleicht auch wieder die Stromnachfrage anders, über die wir heute eingangs gesprochen haben. Das werden wir sehen und weiter verfolgen. Stefanie, vielen lieben Dank. Ron, auch Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir haben heute so viel gegrüßt. Wollt ihr noch jemanden grüßen?
Ich nicht, Dankeschön. Ich sag schon mal Tschüss.
Alle Hörer und Hörerinnen natürlich.
Ja, die natürlich. Das stimmt natürlich.
Genau. Und nochmal Rasmus, Philipp und Sven, allen schönen Tag. Gute Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder hier. Und in der Zwischenzeit halten wir sie natürlich wie immer über unsere Portale in Deutschland, Österreich, Schweiz, das Energet Messengers, über alle Energiethemen auf dem Laufenden. Bis dahin, gute Woche. Tschüss.
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 Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.